Ja, hallo zusammen.
Ja, es geht.
Herzlich willkommen zu einer letzten Sessions der diesjährigen FOSGIS rund um das Thema 3D. Wir haben zwei Vorträge. Der erste ist von Felix Kunde und er wird uns zeigen, wie über den gesamten GIS-Stack, den wir vielleicht kennen, überall schon ein bisschen 3D drin steckt.
Jo, ich behalte. Okay, ich bin heute hier und will euch was zum 3D-GIS-Stack aus Open-Source-Komponenten erzählen. Ich komme von der Firma Virtual City Systems aus Berlin. Wir beschäftigen uns, wie man an dem Bild wahrscheinlich erkennen kann, mit 3D-Stadtmodellen. Und zwar mit der Erstellung, der Verwaltung und der Veröffentlichung von 3D-Stadtmodellen, also auch im Web. Und wir haben auch einen 3D-GIS-Stack, der besteht aber nur zum Teil aus Open-Source-Komponenten. Das ist so ein bisschen historisch bedingt. Wir schauen uns aber halt immer um, was es so in den verschiedenen Bereichen so an Entwicklung gibt und hoffen, dass wir vielleicht irgendwann da komplett auch Open Source fahren können. Ich habe mal hier so eine Abbildung, zu der ich immer wieder zurückkommen werde, so eine sehr generische Abbildung von so einem Stack und gehe das mal nacheinander durch. Vielleicht so eine erste ernüchternde, Ernüchterung ganz zu Anfang. Also gibt es schon so eine komplett 3D-GIS-Stack, wunschlos glücklich Lösung, die alle unsere Erwartungen erfüllt, die würde ich sagen, da sind wir noch nicht, aber wir sind fast da. Das werden wir hoffentlich am Ende des Vortrags dann sehen. Okay, kommen wir erstmal zu Dateien. Also wenn man hier auf der FOSGIS unterwegs ist und die ganzen Vorträge gehört hat, dann geht es oft immer um 2D-Daten, um GeoJSON oder Shapefile oder GeoPackage habe ich eigentlich ziemlich selten gehört, muss ich sagen. Und 3D hat man eigentlich meistens mit solchen Formaten zu tun. Also hier ist so eine Matrix, wo zum Beispiel so General-Purpose-Formate, die hauptsächlich auf Visualisierung ausgelegt sind, so verglichen werden auch mit so gängigen Informationsmodellen, so GML-Anwendungsschemata oder auch IFC in Building Information Modeling. Und die Idee hinter solchen semantischen Modellierungen von Objekten ist immer, dass man das teilweise so weit runterbrechen kann, dass man jetzt auf ein Polygon klicken könnte und das Polygon auch genau weiß, dass es ein Dach repräsentiert zum Beispiel. So bei Visualisierungsformaten ist es dann eher so, dass man hat keine genauere semantische Information zu der Geometrie. Man kann höchstens vielleicht sagen, dass es ein Gebäude ist und so weiter. Das springe ich mal schnell. Was immer wichtig ist, worauf ich auch immer wieder zurückkommen werde, ist so diese Unterteilung zwischen, es gibt einmal so einen Geobasisdatenlayer, der vielleicht sehr detailliert ist, sehr viele einem sehr komplexen Datenmodell folgt und das steht aber nicht in Konkurrenz zu diesen ganzen Visualisierungsformaten, die es auch gibt. Man sollte das immer komplementär betrachten. Für die Visualisierung sind diese Formate unglaublich wichtig, dass sie auch möglichst schlank sind und möglichst performant sind. Wichtig ist es dann immer, von der Endanwendung eine Brücke wieder zu schlagen zu den Geobasisdaten über zum Beispiel einen WFS. Gut, kommen wir mal zur ersten Komponente, Datenbank. Was gibt es da an freien 3D-Geodatenbanken? Wir haben natürlich PostGIS, seit Version 2.0 unterstützt es auch 3D-Geometrien. Es gibt noch ein anderes Projekt, DB4Geo, aber da findet man nicht so viel Information zu und das ist, glaube ich, nur ein Forschungsprojekt an der Hochschule gewesen. Und ja, SpatialLight und MySQL unterstützen auch noch Z-Werte, aber eigentlich hat PostGIS so eine Unterstützung wie PostGIS haben sie nicht. Es gibt dort in PostGIS nämlich 3D-Geometrie-Datentypen wie Polyhedral Surface und ein Triangle oder ein Tin, das jetzt hier ein bisschen zerstört aussieht. Man hat auch die Möglichkeit, 3D-Indizes zu machen, also um wirklich zu überprüfen, überschneiden sich zwei Polygone, die eigentlich sich in 3D nicht berühren. Das kann man mit einem 3D-Index abfragen. Und es gibt einige 3D-Operationen wie Extrusionen und 3D-Intersektionen, die benötigen halt eine andere Bibliothek im Hintergrund. Also das läuft nicht mit Geos. Da muss man dann das PostGIS-Backend umstellen auf diese SFCGAL-Bibliothek. Das ist so ein Wrapper um diese bekannte CGAL-Bibliothek. Und ab der nächsten PostGIS-Version kann man dann auch SFCGAL auch so als Extension hinzufügen. Und einfach mal jetzt für euch mal ein bisschen euch zu erschlagen, was es eigentlich alles schon an Funktionen gibt, die auch Geometrie mit Z-Werten unterstützen und Funktionen, die darüber hinaus noch Polyhedral Surfaces unterstützen und darüber hinaus noch die Tints unterstützen. Also es sind wirklich eine ganze Menge an Funktionen dabei. Extrusion hatte ich schon genannt, Tessellation, Triangulation. Also man kann schon wirklich mit den Funktionen ziemlich viel im PostGIS anstellen. Also manchmal reicht es auch, wenn man einfach eine Point Cloud einlädt in die Datenbank und dann daraus sich 3D-Geometrien zusammenbaut mit den Funktionen. So, es gibt noch Erweiterungen, zum Beispiel die Point-Cloud-Erweiterung für PostgreSQL. Ich hoffe, das irritiert euch nicht zu sehr. Ich muss da zum Glück nicht so oft hingucken, aber damit kann man massive Punktwolken in PostgreSQL einladen. Und es gibt für speziell für CityGML das 3D-City-Database-Schema, was ich auf den letzten Postgres-Konferenzen immer vorgestellt habe. Basiert eigentlich auf dem CityGML-Datenmodell. Da hat man eben das Datenmodell auf ein relationales Schema versucht abzubilden. Aber ja, also man kann, denke ich, sagen, bei der Datenbank, gut, es wird immer weiterentwickelt. Es kommen auch sehr bald Volumenfunktionen hinzu und Vereinigung von 3D-Körpern und so weiter. Aber wir haben da eigentlich schon eine ziemlich solide Basis. Da kann man eigentlich schon einen Haken hintermachen. Also hier, das haben wir eigentlich schon ganz gut hingekriegt. So, kommen wir mal zu Server, Workstation und auch Desktop-Anwendungen für 3D. QGIS hat selber keine Built-in-3D-Unterstützung, also wir können da jetzt nicht uns mit einer Datenbank verbinden, die 3D-Geometrien hat und die dann auch direkt so mit einem 3D-View anzeigen lassen, aber es gibt ein paar ganz nette Plugins, um sich mal schnell so 3D-Inhalte zu visualisieren. Entweder dann direkt in QGIS als ein weiteres Fenster oder mit einem Browser. Ich glaube, bei GRASSKIS ist die 3D-Unterstützung noch ein bisschen mehr mit drin in der Software, als es bei QGIS der Fall ist. Da gibt es auch ein Modul, das nennt sich Envis. Ich habe da zahlreiche coole Screenshots gefunden im Web, auch gerade so. Es gibt viele sehr schöne Abbildungen zu so geologischen Szenarien. Ich glaube, mit der neuesten Version kann man auch solche Punkt-, also oder 3D-Raster, so Zeitreihen animieren lassen mit GRASSKIS. Also ist schon eigentlich ziemlich cool. Ich glaube auch in GVSIG, da gab es auch mal eine 3D-Erweiterung, aber ich glaube, die wird nicht mehr weitergeführt. Also da gab es keine Ressourcen mehr für. Gut, was gibt's an ETL-Werkzeugen? Für Postgres haben wir Konstruktoren für, wir können GML in eine Postgres-Geometrie umwandeln und auch KML. Wir können das gleich auch wieder ausgeben, wir können auch X3D ausgeben. Es gibt OGA to OGA, das hat auch KML und GML, Reader und Writer und auch DXF. Und für so komplexe XML-Schemata gibt es Hale. Das hat unter anderem auch Presets für CityGML und auch ziemlich unterstützt auch ziemlich viele Datenmodelle von Inspire. Also das ist die Unterstützung wirklich sehr gut. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es mittlerweile auch in FME als Reader und Writer integriert ist. Und es hat auch eine Postgres-Unterstützung. Also man könnte auch jetzt zum Beispiel so die 3D-City-Database, könnte man an Hale anstöpseln und daraus wahrscheinlich Inspire dann ableiten. Und das 3D-City-Database-Schema selber hat auch einen Importer-Exporter für CityGML-Daten und man kann damit auch Collada exportieren, also 3D-Objekte mit Texturen und die dann später im Web anzeigen. Hier noch ein Hinweis, letztes Jahr hatte ich ja eigentlich die neue Version angekündigt, es hat da leider ein bisschen gedauert. Ende des Monats ist aber der neue Release dann verfügbar. Hat auch ein paar weitere Neuerungen, die ich dann noch kurz erwähnen werde. Okay, was gibt's an Web-Services, die für 3D relevant sind? Einmal, wenn man wieder auf dieser Basisdatenebene denkt, ist der WFS relevant, der uns die Informationen aus der Basisdatenebene in Schicht holen muss. Und es gibt für die Visualisierung den WMS, das ist ein Klassiker, und den 3DPS, das ist eigentlich die Fortführung von W3DS und WVS. 3DPS ist noch kein Standard, wird hoffentlich dieses Jahr mal geschafft, diese Hürde. Aber deswegen gibt es für 3DPS auch noch wenig Implementierung oder gar keine. Und aber für den W3DS gibt es zum Beispiel vom Geo-Server eine Implementierung. Okay, und der Map-Server hat TinyOWS. Das nenne ich deshalb, weil ich weiß, dass zum Beispiel die Firma Auslandia, die auch in der Postgres 3D steckt, dass die den TinyOWS als WFST nutzen, um dann 3D ins Web zu bringen. So haben sie ihren 3D-Stack aufgebaut. Und es gibt Degree. Degree unterstützt ja einige sehr komplexe GML-Schemata schon und bildet dafür Datenbank-Stores ab auf eine generische Art und Weise und hat dann gleich direkt eine Anbindung oder kann dann gleich mit einem WFS diese Datenbank auch ansprechen. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Also die anderen Ansätze, Geo-Server, Map-Server, das sind eher so für einfach strukturierte 3D-Daten. So, und wir haben uns gedacht, für unsere 3D-City-Database, das konnten wir irgendwie auch nicht richtig mit Degree verheiraten, da haben wir einen eigenen WFS entwickelt, der als Java-Servlet läuft, zum Beispiel gegen Apache Tomcat, und der kümmert sich intern um das Mapping dann auf die Tabellen. Also jemand, der dann nur einen Client entwickelt oder so und die Inhalte aus der Datenbank nutzen will, der muss sich nicht mehr um die Tabellenstrukturen kümmern, er muss einfach den WFS, sein Client muss einfach WFS Requests abschicken kann an die Datenbank und dann kriegt er halt CityGML zurück. Dann ist es natürlich seine Aufgabe, die CityGML-Fragmente, die da ankommen, irgendwie zu verarbeiten. Also wir machen das zum Beispiel komplett dann in Open Layers, dass wir den, das, was da zurückkommt, parsen wir die Elemente raus und zeigen die dann anschließend im Web. Und ja, es gibt einige Operationen, die sind noch nicht alle, aber dieser Teil wird auch verfügbar sein, Open Source, in der jetzt bald in diesem Monat erscheinenden Version. Wir haben intern noch eine Weiterentwicklung, also unser jetziger WFS intern ist schon auf dem Stand vom kompletten WFS 2.0. Wir haben komplettes Filter-Encoding-Support, also wenn man jetzt in der 3D-Anwendung, kann man jetzt schon Polygone zeichnen oder Punkte bestimmen und dann alle Gebäude, die sich in einem Umkreis von so und so vielen Metern befinden, kann man dann selektieren oder die sich halt innerhalb einer Bounding-Box befinden und so weiter. Man kann auch an dem zweiten Bild erkennen, dass man auch so Attributselektion machen kann. Also hier habe ich einfach einen Adressparameter angegeben und hatte dann alle Gebäude entlang dieser Straße selektiert. Also Selektion ist ein Anwendungsfall, dass man sagen kann, die selektierten Gebäude bitte jetzt in ein anderes Format ausspielen und mir dann per einen Download-Link zuschicken, wo ich die runterladen kann. Oder man könnte sich auch vorstellen, dass man das vielleicht, diese Selektionsmenge einem WPS übergibt und der macht dann darauf Prozessierung. Und wir nutzen das auch, also die Transaktionen für den WFS, die nutzen wir auch in einem Fortführungsworkflow, den wir mit dem Landesvermessungsamt Bayern aufgezogen haben. Die wollen eben alle ihre Altgis-Fortführungsfälle, die sie haben, da messen sie auch 3D-Punkte ein und können daraus eben 3D-Objekte rekonstruieren und die spielen sie automatisiert über ein WFST in die Datenbank ein. Pläne sind auch noch, dass man andere Ausgabeformate unterstützen kann, wie zum Beispiel JSON. Da sind wir auch noch nicht so sicher, wie da die 3D-Unterstützung von JSON ist und das ist ja auch alles wenig standardisiert, glaube ich zumindest. Aber da haben wir gestern gab es einen Vortrag zu JSONix, dass man das dann einfach umwandeln kann. Das wäre eigentlich cool, wenn man das vielleicht gleich dahinterher schalten könnte. Gut, das so zu der WFS-Entwicklung. Also hier würde ich sagen, man kann auch schon einen kleinen grünen Haken machen. Einiges ist schon da, aber gerade so die Unterstützung von den Open Source GIS für 3D ist noch ausbaufähig. Man könnte noch also für andere 3D-Formate noch bessere ETL-Workflows haben, dass das besser unterstützt wird. Also ich würde sagen, hier können wir noch uns ein bisschen verbessern. Okay, kommen wir zu den Clients, das interessiert euch vielleicht am meisten. Letztes Jahr auf der FOSGIS gab es schon eine Demonstration von der Firma Terrestris, die hatten einen 3D-Client aufgebaut mit dem Framework X-Freedom. Da hatten sie auch TIN-Geometrien, glaube ich, in der PostGIS-Datenbank, die haben sie über diese X3D-Funktion ausgespielt und dann konnten sie das also direkt ins Webstream mit einem WO3DS-Implementation und dann konnte man dort wirklich 2D und 3D navigieren. Ich glaube, die HTW Dresden scheint sich das ziemlich genau angesehen zu haben. Da habe ich nämlich einen Viewer gefunden, der eigentlich ziemlich ähnlich aussieht, wo man so archäologische Stätten so nacheinander einblenden kann. Das ist eigentlich auch ganz nett. Aber sonst sind die 3D-Anwendungen halt untexturiert und noch relativ für ein relativ kleines Gebiet. Also man hatte zwar auch komplett Brandenburg abgedeckt, aber das waren letztendlich auch halt nur riesige Reliefs. Halt 8 Stück für verschiedene Horizonte. Aber ich habe mich immer gefragt, kann man das auch für komplette texturierte 3D-Stabmodelle machen? Da war ich mir immer nicht so sicher. Und WebGL, das ist ja, da reden wir ja nun schon seit 2 Jahren drüber. Das ist ja die neue Technologie, die ja jetzt jeder benutzen muss. Und weil es keine Plugins mehr benötigt für den Browser. Und finden wir natürlich auch super. Das ist auf jeden Fall, zeigt die Richtung, auf wo es hingehen muss. Unsere Lösung, die wir jetzt halt noch im Einsatz hatten, das basiert auch auf einer Lösung von einer Fremdfirma, die hat immer noch ein Plugin benötigt, die sind jetzt auch auf WebGL umgestiegen. Und wir mussten auch feststellen, das ist ein Hype, der ist auch schon längst bei den Kunden angekommen. Wenn man auf Messen zu uns kommt, dann wollen die gleich schon immer, die fragen immer so danach, ist das alles auch schon WebGL? Oder auch hier auf der Messe, das habe ich auch schon gemerkt, wenn man damit irgendeine 3D-Lösung kommt und die hat noch Plugins, dann glaube ich, wird man auf jeden Fall nicht mehr ernst genommen. Aber wir haben uns trotzdem immer gesagt, ja, erstmal ein bisschen abwarten. Wir müssen erstmal schauen, kann man mit diesem WebGL auch wirklich so volltexturierte 3D-Stabmodelle anzeigen, ohne dass die Performance wirklich schlechter ist zu dem, was wir jetzt schon haben. Es gibt ein paar WebGL-Anwendungen. Cesium ist, denke ich mal, die bekannteste. Da haben wir auch gleich nochmal einen Vortrag drüber. Da kann man auch schon 3D-Modelle einbinden. Es ist auch sehr gut für Relief und es hat auch eine sehr gute Anbindung, glaube ich, jetzt schon an Open Layers. Da gibt es ja auch so ein Projekt, was, glaube ich, sehr aktiv ist und auch gleich vorgestellt wird. Es gibt Globe 3 Mobile, das habe ich auch vor kurzem erst entdeckt. Das ist auch ein relativ junges Projekt. Hat noch nicht so besonders krasse 3D-Beispiele, aber ich glaube auch, es liegt daran, weil die besonders darauf abzielen, auch, dass man das auf ganz einfachen, auf Smartphones alles bedienen kann. so einen kompletten Globus. Und es gibt Open Web Globe, auch schon ein älteres Projekt, wo auch schon Arbeiten bewiesen haben, dass man dort auch schon größere Mengen an 3D-Objekten einbinden kann. Aber es hat halt nicht mehr so die Aktivität, Entwickleraktivität wie beim Cesium-Projekt. Okay, und einige Firmen oder haben sich jetzt in der Vergangenheit, in den letzten paar Jahren, so halt diese Engines vielleicht teilweise angenommen, eigene Clients draufgebaut, aber es sind oft halt immer proprietäre Lösungen daraus entstanden. Und eine Firma, die das versucht hat, mal wieder, die hat eine eigene Entwicklung angestoßen auch und das hat ganz aber Open Source gemacht. Das ist auch wieder Ostlandia. Also die Leute haben sich wirklich das Thema 3D GIS-Stack auf die Fahne geschrieben, also mit Open Source Komponenten. Und das ist halt eine Java-Script-Library, die basiert auf WebGL und 3JS. Die Basisebenen werden dann mit einem WFS eingeladen und die Objektebenen kann man dann über den TinyOVS einladen. Und das heißt, man kann tatsächlich auch so texturierte Stadtmodelle einladen. Es gibt dann noch so Anwendungsbeispiele, dass man Punktlayer, dass man dafür so Balken anzeigen kann und die kann man dann auch anklicken und man sieht, dann kriegt man auch ein Ergebnis von dem Request zurück. Und ihr könnt das auch selber ausprobieren. Es gibt da einen sehr gut dokumentierten Workshop auf GitHub, aber man merkt dann auch schon ziemlich schnell, okay, das Projekt ist auch, wie die Entwickler sagen, ist noch im Alpha-Status, also die Performance ist noch, ja, die kann man auf jeden Fall noch verbessern. Sagen sie auch selber, also da könnte man auch Vektor-Tile-Caching einbauen und so weiter. Und in der Zwischenzeit haben sie auch schon versucht, mit Cesium Entwicklung zu machen, das werde ich euch gleich noch zeigen. Und um dazu zurückzukommen, warum wir vielleicht auch mal ein bisschen skeptisch sind bei WebGL, also wir wissen, dass das wird auf jeden Fall irgendwann auf Reifen alles und das wird dann auch alles funktionieren. Was man immer uns dann vorhält, ist ja, okay, so eine 3D-Oberflächenmodelle von Städten, so wie sie in, wie man sie in Nokia Here Maps sehen kann oder in Google Maps zum Beispiel, die sehen auch schon ganz schön schick aus, aber letztendlich ist das ja nur wie so ein Tuch, was über der Stadt liegt. Also das 3D-Modell ist eigentlich, es ist relativ dumm. Also man könnte höchstens Strahlabfragen machen, um dann die Objekte am Ende zu identifizieren. Aber solche Anwendungen laufen natürlich ziemlich flüssig. Und es, was auch schon eigentlich ohne Probleme möglich ist, 3D-Objekte einzubinden, die halt keine Texturen haben. Da kann man eigentlich auch schon ziemlich viel mit erreichen. Aber wir haben eben nun mal viele Kunden, die haben texturierte 3D-Stadtmodelle und da gibt's immer so ein paar Einschränkungen. Also man muss da eben viel bedenken. Also man braucht Caching-Strategien, man braucht verschiedene visuelle LODs oder auch Tile-Cache für Geometrien und für Texturen. Und man muss verschiedene Bildkompressionsraten für verschiedene Browser berücksichtigen und auch man muss in der berücksichtigen oder bedenken, dass der WebGL, dass es nachher auf jedem Endgerät laufen kann und das sollte ja auch dann möglichst flüssig laufen. Also das ist schon, glaube ich, ein enormer Entwicklungsaufwand. Also ich bin zum Glück in dem Bereich nicht Entwickler, ich bin ja eher so in der Datenbankschiene, aber also unser Partner, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, der entwickelt auch schon seit, glaube ich, 2 oder 3 Jahren an der WebGL-Lösung. Also das ist schon ein enormer Implementationsaufwand, der für den Endkunden nachher vielleicht immer gar nicht so sichtbar ist. Also die Fragen immer, rufen immer schnell nach WebGL, aber dann denkt man immer, ja, also wir haben wirklich uns schon einige Lösungen angeguckt, die auch texturierte 3D-Stadtmodelle dann drin hatten und es war einfach von der Performance nicht vergleichbar mit dem, was wir vorher hatten. Es war einfach, sah ein bisschen grisseliger aus, es war langsamer und da haben wir gehofft, okay, da muss noch ein bisschen, das muss noch mehr reifen. Und wir wollen natürlich auch gerne Schnittstellen zu unserer jetzigen Datenbanklösung schon haben. So, und das war jedenfalls der Stand bis Anfang diesen Jahres und jetzt gibt's aber ein paar ziemlich coole neue Entwicklungen, die so ein bisschen andeuten, okay, jetzt könnte das Problem gelöst sein mit texturierten Stadtmodellen. Das ist, es gibt einmal wieder von Ostlandia, die haben ein Cesium-Plugin entwickelt, um texturierte Objekte aus ihrer WFS-Quelle über den TinyOVS abzugreifen und in Cesium zu laden. Die haben auch schon Tiling implementiert, dass halt größere Mengen auch kein Problem mehr darstellen sollten. Und ihre ganze Entwicklung, die haben sie auch aus den Erfahrungen von der Quado-Entwicklung gezogen. Also es ist auch verfügbar unter diesem Repository, unter dem GitHub, unter den Ostlandia Cesium Buildings. Ist noch relativ neu und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, ohne dass der jetzt hier ständig abbricht und dass wir das Video zeigen können. Ah, es geht schon los? Okay. Also ich muss auch mal ein bisschen zurücktreten. Ja. Also ihr seht, das sind texturierte Stadtmodelldaten von der Stadt Lyon. Die haben ja vor kurzem auch ihr komplettes Stadtmodell Open Data gestellt. Also man kann sich das auch runterladen als CityGML, auch gleich dann mal in die Datenbank einspielen und dann kann man mit ein bisschen Post-Processing kann man dann diesen Workflow aufsetzen. Und man sieht, wie sich die Gebäude, wie sie entladen werden und dann wieder eingeladen werden. Die haben jetzt auch noch, die Geometrien sind im PostGIS auch in 3D. Und sind schon so ein paar Funktionen, die sie eingebaut haben. Bei Lyon, da ist, also man muss sagen, die Stadtmodelldaten sind nicht ganz sauber. Da sind teilweise so mehrere Gebäude zu einem Building aggregiert. Das ist eigentlich nicht ganz so sauber. Das ist leider immer so bei CityGML-Daten oder 3D-Daten, dass man jedes Mal, wenn man mit einer neuen Stadt zu tun hat, kriegt man komplett neue Daten und man muss erstmal wieder gucken, wo hakt es ein bisschen. Ja, und sie haben auch, man kann auch nach, ist es jetzt schon die? Ist es jetzt schon Wiederholung? Nee. Ja, das habe ich jetzt eigentlich erwartet. Es ist eine Einfärbung von 3D-Objekten. Anhand von Attributen. Ich weiß nur nicht, welche Farbskala sie gewählt haben. Das sieht irgendwie für mich alles nach dem gleichen Farbton aus. Aber jo. Das ist die Entwicklung von Auslandia. Parallel dazu hat die TU München, die auch bei dem 3D-City-Data-Projekt mit involviert ist, hat einen Web-Client entwickelt, der ist auch schon ein bisschen älter und der basiert auch auf Cesium. Also anfangs war das noch, glaube ich, mit Google Earth. Ich weiß gar nicht, ob das hier sogar noch so ein Google Earth-Plugin ist. Und deren Architektur sieht so aus, ihr müsst es jetzt nicht in Gänze verstehen, aber ganz unten hat man die 3D-City-Database mit seinen ganzen komplexen Daten und dann macht man daraus einen Collada-Export und macht auch noch einen Spreadsheet-Export, sodass man die thematischen Attribute, dass man das alles gleich in der Cloud hat. Und dann kann man dann eben daraus leichtgewichtige Clients bauen für verschiedene Domänen, also für einen Stadtplaner, für einen Energieplaner und so weiter. Und ja, aber hier, ja, es ist ist halt noch eine so Entkopplung voneinander. Also wenn man dort in einen von beiden Sachen was verändert, dann ist es halt nicht, dann müsste man das halt immer synchronisieren. Aber sie haben eben auch, geht das auch automatisch los? Ja. Ebenfalls ein Tiling für Cesium entwickelt. Und bei denen kann man wirklich, man hat die Collada-Daten und lädt sie einfach ein in Cesium und sie sind einfach da, ohne dass sie irgendwie vorprozessiert werden müssen. Und sie erscheinen dann einfach direkt im Globus. Und auch hier sieht man, das ist ein bisschen eine feinere Kachelung und wie dann die Gebäude hinten nach und nach dann sich, ja, wie sie eingeladen werden. Und dann, wenn die Kacheln, die nicht mehr sichtbar sind, da wird es dann wieder entladen. Ja. Und das sind halt wirklich, darauf haben wir, also auch wir als Firma, lange gewartet, dass man das wirklich, dass man mal eine Anwendung sieht in WebGL mit texturierten Stadtmodellen und dass das halt irgendwie läuft. Auch flüssig läuft. Und ja, jetzt gibt es noch ein Beispiel, da haben sie mal nicht texturierte Daten und dann zeigen sie ein bisschen das Highlighting und noch so ein bisschen die Interaktion, die man mit dem Client hat. Also, was hier besonders schön ist, dass dann schon einzelne Surfaces, dass die auch gehighlightet werden, das finden wir natürlich auch immer sehr schön, dass man dann vielleicht auch irgendwann einzelne Wandflächen anklicken kann. Sehen. Und jetzt gleich wird ein Gebäude selektiert, dann werden die Spreadsheets abgerufen und dann hat man die Information. Und man kann auch mehrere Gebäude gleichzeitig selektieren und man kann die Attribute dann da rechts im Explorer ändern und man kann, es gibt dann auch für einige Anwendungen, könnten dann Live-Kalkulationen gemacht werden auf den Spreadsheets, dass man dann bestimmte Parameter verändert und da verändern sich an anderen Spalten noch andere Attribute. So, das ist die Entwicklung von der TU München, die das, wie sie ja angekündigt haben, auch hoffentlich bald alles Open Source stellen wollen. Also, sie haben gesehen, was gesagt, diese Kachelungsstrategie, das wollen sie Open Source stellen. Also, das ist auch schon sehr beeindruckend. Also, da waren wir im letzten Jahr noch nicht. Also, da finde ich, kann man das schon mal größer machen, das Hakenzeichen. Das ist natürlich die Frage, was hat der Client am Ende alles für Funktionen? Also, wir brauchen natürlich ein bisschen mehr als nur Layer einblenden und klassifizieren ist auch schon toll. 3D-Editing, mal sehen, ob wir da noch irgendwann mal hinkommen im Browser. Aber das ist schon mal nicht schlecht. So, und jetzt habe ich nochmal den kompletten Stack, so wie wir den eigentlich vielleicht auch bald mal realisieren könnten. Wir haben auf jeden Fall schon eine offene Datenbank. Wir haben diesen Importer-Exporter, der ist auch frei. Und dann den Collada-Export, das ist auch frei. Der WFSC, der im vollen Umfang ist es auf jeden Fall auch geplant, dass der irgendwann komplett Open Source wird. Ja, und man kann dann entweder sagen, okay, wir exportieren Collada und laden das einfach direkt rein in den Client. Wenn das geht, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man einfach irgendwelche externen Collada-Daten hat und sie einfach in das Stadtmodell reinjagt als Planung. was auch total cool wäre, wenn das jetzt ohne weiteres geht. Oder man hat eben die direkte Visualisierung in der aus der Datenbank dann, dass man im Viewer wirklich das sieht, was in der Datenbank ist, über den Tiny OWS. Dann müsste man bei dem anderen Weg halt noch mit Triggern arbeiten, dass die Karte auch immer aktualisiert bleibt. Und natürlich beim Tiny OWS, der funktioniert natürlich nicht nur mit der 3D City Database, der kann ja auch andere 3D-Daten aufnehmen. Und am Ende wäre es dann halt auch cool, dass man zu einem bestehenden Viewer nicht nur seine Daten hat, sondern dass man natürlich auch bestehende WMS- und WFS-Quellen einfach reinladen kann. Und ich habe noch so ein paar Baustellen gekennzeichnet. Also bei der Datenbank ist da natürlich eine CityGML-Datenbank. Sie könnten noch RDEs unterstützen. Wir brauchen eigentlich noch dann später jetzt bei den ETL-Werkzeugen rechts brauchen wir noch mehr Unterstützung, dass wir auch Download-Services bereitstellen können über den Client. Dass der Client noch mehr Funktionalitäten hat, dass der noch ein bisschen, dass man eine Karte vielleicht noch leichter konfigurieren kann. Und bei den Web-Services wäre natürlich auch gut, wenn wir irgendwann das Rendering auch mal komplett mit 3DPS machen können. Ja. Gut, Fazit. Fand ist ein bisschen verrutscht, aber das sagen auch immer die Leute von Aslandia, also das kommt ja, nichts kommt von nichts. Und wenn ihr das alles super findet und toll findet und denkt so, hey Mensch, wir sind ja schon fast davor und da fehlt ja eigentlich nicht mehr viel. Auf jeden Fall, wenn ihr noch mehr Funktionen euch wünscht, dann unterstützt diese Entwicklung von vor allen Dingen auch von den freien Entwicklern. Und das Fazit jetzt, ich denke, wir sehen ziemlich große Fortschritte im Webmapping. Ich würde sagen, also so für flach strukturierte 3D-Geodaten ist es eigentlich mittlerweile ziemlich einfach, die ins Web zu bringen. Ich hoffe immer so ein bisschen, dass jetzt nicht wieder so ein Hype entsteht und sagt, oh, das geht jetzt alles ganz einfach und jetzt brauchen wir immer ganz schön einfach strukturierte Daten, GeoJSON 3D und Shape 3D und so, was auch immer, und die ganzen komplizierten 3D-Informationsmodelle interessieren uns eigentlich gar nicht, wir wollen schnell 3D-Karten machen. Ich hoffe immer, dass man diese weiterhin daran an diesen zwei Schichtensystemen festhält, dass wir wissen, okay, unten haben wir eine Geobasisdatenebene, in der wir eben komplexe Datenmodelle haben, in der wir reichhaltige Informationen haben, und dann kann man je nach Anwendungsfall eben das Ganze dann eingrenzen und für den jeweiligen Anwendungsfall dann bereitstellen, also so wie er das dann braucht. Und ich glaube, da ist ein komplexer Layer besser, als wenn man das so schlank hält. Und 3D ist nun mal einfach, also so ein 3D-Körper, so ein 3D-Gebäude ist einfach schon ein bisschen mehr als einfach ein 2D-Polygon. Okay, und ja, ich finde, das sollte eigentlich so, das ist das Letzte, das sollte das Ziel sein, auch das ist ja das Ziel von uns. Wir können nicht von jemandem verlangen, dass er sich jetzt vielleicht mit der komplexen Datenbankstruktur auseinandersetzt, aber wir sollten offene Schnittstellen bereitstellen, damit verschiedene Clients eben mit Datentöpfen kommunizieren können. Und das haben wir auch mit unserem WFS gemacht. Ja, jetzt ist das unser schönes Firmenlogo zwar zerstört, aber gibt es Fragen?
Ja, erstmal danke. Wir haben Zeit für eine Frage. Wer sich zuerst meldet, ist dran.
Ja, ich hätte eine Frage zu dem Backend, dem Postgres Backend. Mhm. Wir haben gehört, dass in OpenStreetMap Probleme wegen der Performance da sind, mit der Anzahl von Vektoren umzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade im 3D-Bereich dann die Anzahl und das Volumen sehr groß ist. Können Sie da was sagen zu Grenzen von so einer relationalen Datenbank in dem Bereich? Oder sind Sie ganz top zufrieden mit der Performance von Postgres?
Ja, eigentlich schon. Also wir haben Stabmodelle, da hat man dann schon mal so 10 Millionen Geometrien. Also offen, man kann ja bei uns auch TINs abspeichern, da kommen dann ja auch gleich mal so ein paar Zehntausender dazu. Also ich habe da bisher eigentlich keine Einbrüche festgestellt. Ich weiß nicht, wie das bei OSM ist, wenn man so einen ganzen Planeten einlädt, dann mag sein, dass da dann Grenzen kommen, ja. Aber wer mir neu, wusste ich noch nicht.
Ja. Okay. Dankeschön.